Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Das ist ein riesen facettenreiches Thema.
Barbara Liebermeister ist Autorin, Rednerin und Expertin für Digital Leadership. Sie rückt individuelle Stärken in den Mittelpunkt und setzt auf die Marke Mensch. Barbara Liebermeister geht die Herausforderung der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal. Was zählt, bist du. Heute habe ich wieder jemand ganz Spannendes, wie ich finde, an meiner digitalen Seite. Der Julian. Julian Obenland-Recker.
Ja, hallo Barbara. Es freut mich, dich wieder zu sehen. Wir haben uns ja auch letztes Mal persönlich treffen können und unsere Leidenschaft für den digitalen Raum teilen dürfen. Ich freue mich auf den heutigen Austausch mit dir.
Ja, und warum sage ich spannend? Natürlich gucke ich immer nach spannenden Partnern für euch oder Partnerinnen. Aber Julian ist tatsächlich auch Partner, aber auch Geschäftsführer und Eigentümer für den Bereich Cyber Strategy and Architecture und ist ein anerkannter Experte in der Konzeption und Umsetzung umfassender Cybersicherheitsprogramme mit Fokus auf die Finanzbranche. Und wie Julian das eben schon gesagt hat, ich durfte letztens tatsächlich in Frankfurt mir Ihre Niederlassung angucken. Julian, ihr seid in Frankfurt, in München und wo seid ihr noch?
In Wien, in Brüssel und in Athen.
Ja, ich habe mir vorhin sagen lassen, Julians Company hat 350 Mitarbeitende, ist seit 12 Jahren am Markt, super profitabel gewachsen, gehört mittlerweile anhand der Mitarbeitenden zu den Top 10 in Europe in diesem Bereich. Und was mich total begeistert hat, ich bin dann ganz unkompliziert den Julian und seine Kolleginnen in Frankfurt besuchen gegangen und dann hat für meine Verhältnisse natürlich eine super junge Gruppe. Da haben mich direkt schon unten an der Haustür aufgegriffen. Dann sind wir an Billardspielen vorbeigegangen und man konnte gar nicht sehen, wer ist der Chef oder der Vorgesetzte. Und da habe ich gesagt, Mensch, Julian, ich finde das ja alles mega klasse. Wie kriegst du diese Harmonie? Wie kriegt ihr das hin mit dieser Kultur und dieses Unkomplizierte? Man hat gar nicht das Gefühl, dass ihr arbeitet. Und dann hat mir der Julian erzählt, unsere kulturellen Werte bei Enviso, das ist der Name der Company, die heißen We Care, We Are Proud, No BS, da werden wir ihn gleich nachfragen, und We Break Barriers. Wow, wie definiert ihr Kultur und was steckt hinter diesen 4 Punkten, lieber Julian?
Ja, danke dir für die Frage, Barbara. Freue ich mich auch sehr, noch weiter mich da mit dir auszutauschen. Ich fange mal so an. Bei Enviso, wir sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, wie du das auch mitgeteilt hast. Ich war beispielsweise vor 5,5 Jahren der 50. Mitarbeiter. Jetzt sind wir 350 Mitarbeiter und gehören zu den Top 10 Cybersecurity Häusern in Europa, was uns sehr stolz macht. Und dieses Wachstum kommt natürlich auch mit Wachstumsschmerzen. Und dafür braucht man auch ein gutes Miteinander. Und das definiert sich in meinen Augen mit Werten. Und diese Werte schaffen Freiheiten, indem man wirklich auch den Leuten Eigenverantwortung geben kann. Und wenn ich mit den ersten Werten sozusagen anfangen darf, We Care beispielsweise, da gibt es ein ganz pragmatisches Beispiel. 2022 haben wir in Österreich unsere Niederlassung eröffnet und mir war es ein besonderes Anliegen, dass wir hier uns um unsere Mitarbeiter gleichen Maßes kümmern, dass sie genau so viele Urlaubstage bekommen wie die deutschen Kollegen. Und wir haben bei dem We Are Proud und We Break Barriers, wir sind auf internationalen Konferenzen, die hoch anerkannt sind, schicken wir unsere Expertinnen und Experten weltweit und dürfen führende Vorträge halten vor großen Audienzen und die Community mit Schulen. Und da schwellt meine Brust schon mit Stolz an, Weil wir einfach durch diese Werte schaffen wir ein Miteinander und eine Freiheit und eine Dynamik, dass jeder sich einbringt.
Ja, das
Und
heißt, entschuldige, wenn ich
ja.
unterbreche, aber das heißt, nicht nur der Geschäftsführer, der hält die Vorträge, sondern du schickst auch deine Expertinnen und Experten da auf die Bühne, sodass die sich entwickeln können. Da fängt für dich Caring an oder zu zeigen, dass we are proud auf unsere Mitarbeitenden sind.
Genau, du kannst dir sozusagen vorstellen, der Geschäftsführer ist eher hinten dran und orchestriert und hilft dabei, die Rahmenbedingungen zu schaffen, und die ganzen administrativen Themen und die Leute sind im Mittelpunkt bei uns.
Dein Digital Hack.
Der Geschäftsführer arbeitet im Hintergrund, die Menschen, das Team werden nach vorne gestellt. Also ganz nach moderner Führung wird da agiert. Das finde ich großartig. Wir haben aber die ganze Zeit für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, lieber Julian, dieses No BS. Was ja, das hatte ich ja auch direkt gefragt, was ist denn No BS? Und da hast du gesagt, No Bullshitting. Was ist denn damit gemeint?
Genau, das ist alle unsere Werte gelten nach außen sowie nach innen mit unseren Kunden und mit unseren Mitarbeitern. Und für uns ist es wichtig, Transparenz und Authentizität zu schaffen, weil das schafft Vertrauen am Ende des Tages. Ich habe vorhin ein Beispiel intern gebracht. Ich bringe jetzt ein Beispiel mit unseren Kunden. Wir gehen ganz transparent in unsere Kundengespräche. Und wenn wir was nicht können, dann sagen wir das dem Kunden auch. Und das ist, davor haben wir auch
Okay.
keine Angst. Und
Ja.
weil der Cyberbereich ist mittlerweile so komplex und groß geworden. Und wir haben mit dieser Offenheit und der Transparenz so viel Vertrauen im Markt geschafft, dass führende DAX-Konzerne zu unseren Kunden mittlerweile zählen.
Aber das heißt, dieses No-Bullshitting ist auf Transparenz ausgelegt, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Genau, wir haben auch intern eine sehr transparente Kommunikation, was Gehaltsbänder angeht, was Aufstiegschancen angeht. Leute können sich dort informieren, das wird kommuniziert. Wenn Inflationsindexanpassungen stattfinden, kommunizieren wir hier auch ganz offen. Und ich finde, diese Kommunikation und diese Transparenz habe ich in keinem Unternehmen bisher erleben dürfen. Und auch in keinem Unternehmen haben sich Geschäftsführer, Gesellschafter so getraut, so offen auch mit ihren Mitarbeitern zu diskutieren.
Ja, und ich war ja, muss ich ja zugeben, sehr geflasht. Meine, jetzt hören die Leute uns alle zu, aber Julian kann ja mal weghören. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir diesen Podcast zustande bringen, weil den allerersten Termin im Jahr hat mir der Julian gesagt, ach, ich würde ja total gerne mit dir, Barbara, aber in der Woche bin ich 2 Tage in Brüssel, weil wir, ich glaube, Pi mal Daumen 300 Mitarbeiter besprechen müssen. Das heißt, ihr geht tatsächlich auf 300 Mitarbeitende ein. Und das ist natürlich ein Wort.
Ja, genau. Also wir haben in der Partnerrunde, wie du es eingangs auch gesprochen hast, wir sind komplett Eigentümer geführt. Wir geben 9 Eigentümer, worunter ich einer bin. Und wir haben in der Runde alle Evaluationen nochmal durchbesprochen. Und in den 2 Tagen kannst du dir vorstellen, das ist sehr intensiver Austausch. Für uns ist es wert, weil jeder einzelne Mitarbeiter gehört es wert, geschätzt zu werden, angehört zu werden und auch konstruktives Feedback zu geben, wenn es Sachen gibt, die man verbessern kann.
Du, das hört sich ja jetzt alles so etwas lehrbuchmäßig an, ne? Ich argumentiere jetzt mal im Sinne unserer Hörer. Das ist ja viel, viel zu toll, fast zu glauben. Und das insbesondere in einer Firma, die ja sich mit Technologie beschäftigt, ja. Wie ist das denn entstanden, dass ihr das hinbekommen habt? Ist ja noch ein relativ junges Unternehmen innerhalb von 12 Jahren. Wie ist das denn entstanden, dass ein Unternehmen, das Cybersecurity als Kernthema hat, gleichzeitig so sich für die Menschen, für die Mitarbeitenden und die Kultur einsetzt? Würdest du sagen, im Nachhinein betrachtet, das ist immer schon unser Anliegen gewesen und wenn so etwas ist, dann muss das von oben kommen, auch wenn eure Hierarchien sehr flach sind? Oder hattet ihr nur einfach Glück, dass von Anfang an jemand da einen Finger draufgelegt hat? Hilf uns da mal.
Ja, finde ich klasse, die Frage. Natürlich läuft nicht alles bei uns auch perfekt. Also, und in meinen Augen, als ich in das Unternehmen kam, wurde mir auch gesagt, don't ask for permission, beg for forgiveness. Das klingt auf Deutsch immer ein bisschen härter, als es im Englischen ist. Also man soll nicht nach Erlaubnis fragen, sondern eher darum bitten, wenn was schiefgelaufen ist, den Fehler gemeinsam aufzuräumen. Und so ein bisschen ist die Kultur bei Inviso im Endeffekt auf den Fokus der Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter ist bei uns das Asset. Und auch wenn das lehrbuchartig klingt, ich habe vorher noch in keinem Unternehmen gearbeitet, wo ich eine Kultur gespürt habe, die wirklich zum Leben erweckt wurde. Und hier sind die Werte im Mittelpunkt, weil unsere Mitarbeiter sind unsere Kronjuwelen, könnte man sozusagen.
Dein Digital Hack.
Wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu Kronjuwelen werden, mein lieber Mann, das ist ja, ist großartig, ja. Mich freut das natürlich besonders, aber sag mal, wie geht das denn? Ich habe mir eine ganz provokante Frage hier aufgeschrieben. Wie sieht das denn aus so im Bereich Cyber Security? Sind für mich ja alles böhmische Dörfer, muss ich sagen. Wer ist in Unternehmen heutzutage eigentlich der größere Feind? Eher externe Hacker oder unachtsame Mitarbeitende, die ihre Passwörter auf Post-its schreiben? Also jetzt nicht bei euch oder vielleicht auch bei euch, weiß ich nicht, aber eher bei euren Kunden. Was sagt da der Experte? Die Hacker oder die eigenen Mitarbeitenden, die tatsächlich unachtsam mit Daten umgehen? Weil wenn ich manchmal im Zug sitze und verreise, wundere ich mich nach wie vor, wie freizügig die Menschen doch auch mit ihren Laptops umgehen und ihren Daten, manchmal sogar in Telefonaten. Und ich stelle mir dann immer vor, wahrscheinlich sind das die, die am ehesten immer drüber mosern, was mit den Daten passiert. Was sind da so die Erfahrungen vom Experten?
Ja, finde ich auch eine sehr interessante Frage. Im Security-Bereich ist es, glaube ich, wichtig, wenn wir jetzt über Post-its sprechen. Wir sind sehr digital unterwegs. Also wenn du jetzt bei uns durchs Office gehen würdest, da sitzen gar nicht alle Mitarbeiter. Es gibt auch viele Mitarbeiter, die einfach sehr remote sitzen. Also da können wir den Arbeitsplatz gar nicht prüfen. Wenn du dir Studien anschaust und auch unsere Erfahrung ist, Security ist mittlerweile ein Markt geworden. Also die Bedrohungen der organisierten Kriminalität. Also 1 Kilo Kokain ist mittlerweile aufwendiger zu verkaufen als Ransomware-Angriffe, also Verschlüsselung von ganzen Infrastrukturen von Organisationen. Und organisierte Kriminalität hat nicht diese Werte, die wir im Alltag pflegen, sondern da geht es um Profit und Macht meistens. Und diese organisierte Kriminalität hat sich einfach in den digitalen Raum geschoben. Ich denke, zu deiner Frage, sind es die Mitarbeiter, sind es Hacker von außen? Es sind ganz klar organisierte Banden, organisierte Organisationen, die sich in den digitalen Raum bewegt haben, weil sie erkannt haben, das sind hochprofessionelle Organisationen, die beispielsweise auch Rechtsanwälte beschäftigen, die dir dabei helfen, wenn deine ganze Infrastruktur verschlüsselt ist, Rechtsberatung zu geben, wenn du dann beispielsweise der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr konform wärst. Deswegen die Risiken sehe ich eindeutig dort. Ob ein Mitarbeiter als Interner dann zu einem Insider-Threat wird, das passiert sicherlich auch, aber immer mit dem Antrieb durch die organisierte Kriminalität.
Sag mal, und wie ist so deine Meinung, wenn wir in dem Kontext tatsächlich wagen, von Führung zu sprechen? Wenn Führungskräfte Cybersicherheit wirklich ernst nehmen, wie sieht dann Ihr Führungsstil aus? Werden Sie oder sollten Sie dann unnahbarer werden? Sollten Sie misstrauischer werden? Oder vielleicht eher empathischer? Kann
Ja.
man das auf den Punkt bringen?
Ja, ich finde, Empathie ist immer wichtig. Grundsätzlich ist, glaube ich, Cyber Security sollte immer im Kontext des Geschäftes stehen und der Geschäftsprozesse oder der Organisation. Was macht die Organisation und warum ist hier Security relevant? Und dort gibt es dann Unterschiede der Führung, ja. Beispielsweise hat ein Logistikunternehmen, was ganz viele LKWs mit Logistiksoftware durch die Welt schickt, Verfügbarkeit als hohes Sicherheitsziel. Und eine Krankenkasse, wie beispielsweise die Technikerkrankenkasse, hat Vertraulichkeit vielleicht höher. Natürlich ist für die Technikerkrankenkasse auch Verfügbarkeit wichtig, aber vielleicht das höchste Gut ist eher die Vertraulichkeit der Daten zu sichern. Und der Führungsstil ist unterschiedlich je nach Geschäft. Und ich glaube, man sollte Cyber Security nie entkoppeln von dem Geschäftsmodell. Es ist immer wichtig, das Geschäft zu verstehen und den Kontext daherzustellen. Und deswegen kann es auch mal in Unternehmen sein, dass es sinnvoll ist, ein bisschen einen autokratischeren Führungsstil zu haben und ein bisschen weisender zu sein als in anderen Unternehmen, wo man ein bisschen freier agieren kann. Grundsätzlich ist Security, vielleicht noch ein Satz, ist eine in meinen Augen geteilte Verantwortung. Jeder im Unternehmen sollte das Bewusstsein dafür haben, es geht nicht darum, ob was passiert, sondern wann und wie der Schaden ist. Und das kann man auch immer ins private Leben sozusagen transferieren.
Dein Digital Hack.
Security ist geteilte Verantwortung. Das ist, wie ich ein Verständnis habe heute von Teamleistungen oder auch von Leadership. Man geht ja sehr häufig schon in Amerika davon aus, dass es gar nicht mehr Leadership heißt, sondern Teamship, weil die Führungskraft einfach nur andere Rollen übernimmt im Team. Sie ist verantwortlich für die Förderung der Menschen, für die Weiterentwicklung. Um da noch mal drauf zurückzukommen, du findest also nicht, wenn eine Führungskraft sich dieser Sicherheit bewusst werden soll, dass sie dann weniger empathisch und mehr unnahbarer sein soll per se, sondern das eine hat mit dem anderen nicht zwingend etwas zu tun. Das habe ich richtig verstanden, ja?
Genau. Und ich glaube, bei Security ist es immer gut, eine gewisse, also Offenheit zu haben, weil man möchte ja nicht, dass der Mitarbeiter sich nicht traut zu melden, wenn irgendwas nicht koscher vorkommt oder ein Sicherheitsvorfall möglicherweise passiert ist und man sich nicht traut, weil man dann denkt, man hat selber was falsch gemacht. Und in modernen Organisationen, was ich auch vorhin versucht habe zu beschreiben, diese geteilte Verantwortung nennt man dann Matrix-Organisation. Es gibt zentrale Security-Einheiten, die haben eine zentrale Governance-Funktion, also die schreiben sozusagen die Vorgaben, wie die Themen ausgestaltet sein sollten. Aber die Verantwortung liegt dann in IT-Teams, in Personalteams, diese Umsetzung auch so zu gestalten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das mit auszugestalten und nicht rein aus einer zentralen Einheit zu versuchen.
Jetzt mal eine Frage aus der Praxis. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Klar, die großen Organisationen oder die Organisationen, die mit Cyberangriffen schon im Negativen was zu tun hatten, die sind natürlich sensibilisiert. Mal angenommen, ein Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens hört jetzt unseren Podcast oder liest auch einen Artikel und stellt dann fest, Mensch, bisher haben wir uns ja mit dem Thema, weil wir auch noch nicht so herangeführt wurden, noch gar nicht beschäftigt. Wie fängt denn eine verantwortungsbewusste Führungskraft einfach an, das Thema zu platzieren in ihrem Team, in ihrer Organisation? Würde man da schon hingehen, würde sagen, ey, dann hole ich mir doch einen der Experten von Enviso und die nehmen uns an der Hand und machen da mal so einen Grundlagenworkshop? Oder wie stelle ich mir das vor, wenn ich anfange, heute in meiner Organisation für das Thema, ja, Mitstreiter zu finden oder unsere Organisation als mir als Ziel setze, unsere Organisation innerhalb des nächsten Jahres weitaus sicherer zu machen oder gefeiter gegen solche Angriffe?
Ja, genau. Also wir helfen von klein bis Großorganisationen, wobei ich ganz offen bin, wir haben mehr Großorganisationen als unsere Kunden und wie gehen wir dort vor? Was du beschrieben hast, wir machen einen Workshop und was ich vorhin schon gesagt habe, ganz wichtig ist, das Geschäftsmodell zu verstehen. Wir müssen nicht die Experten werden für das Modell, aber wir müssen wissen, was sind die essentiellen Geschäftsprozesse, was darf nicht offline sein, da verlieren wir Gelder ohne Ende oder Kunden und würden out of business sein. Das im Zusammenhang mit Security zu bringen, dass man die Risiken versteht und dann weitergehen, pragmatische Maßnahmen zu setzen. Also ich bin selber ein großer Fan von Pragmatismus und nicht sofort das Schloss mit allen möglichen Befestigungen zu bauen und den Burggraben perfekt ausgebaut zu haben, sondern pragmatisch vorzugehen. Was hat man als Unternehmen bereits? Und was gibt es für Möglichkeiten, die man umsetzen sollte? Und dann gibt es auch Standards vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zum Beispiel, wo man sich drauf referenzieren kann. Es gibt internationale Standards vom Center of Information Security. Da gibt es pragmatische Kontrollen, technische Kontrollen, die man auch umsetzen kann. Und um seine Organisation erstmal auf einer Kontrollebene, sage ich mal, sicherer zu machen und auf einer technischen Ebene.
Was war das Krasseste, was du mal erlebt hast? So für uns Normalos, der wir dir jetzt zuhören und nicht aus dem Bereich kommen, aber das immer ganz spannend finden, wenn wir einen Fernseher anmachen und da ist so irgendwas in einem Film eingebaut. Was war das Krasseste, was du mal erlebt hast?
Ja, also da gibt es zwei Sachen. Ich habe vorhin schon über organisierte Kriminalität gesprochen, in kritischer Infrastruktur, also beispielsweise Energiebetreiber, Energieversorgungsnetze, Transporthäfen oder Transportumschlagsplätze sind natürlich immer interessant für organisierte Kriminalität. Wir sind dort zum Glück intern sehr gut geschult dagegen. Wir schulen unsere Mitarbeiter, dass wenn wir mit kritischer Infrastruktur zu tun haben, dass auch möglicherweise organisierte Kriminalität versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir hatten einen Fall, wo organisierte Kriminalität versucht hat, uns zu bestechen, und unsere Mitarbeiter sind auf uns zugegangen. Das kommt auch wieder zu dem Thema Kultur, dass man solche Sachen auch embraced, und hat das gemeldet, und damit konnten wir dann rechtzeitig mit der Polizei gemeinsam sozusagen das unterbinden. Dass diese kritische Infrastruktur darf ich leider nicht nennen.
Klar, um
Genau.
Gottes Willen.
Und das
Ja.
andere Thema, was vielleicht auch sehr wichtig ist für Unternehmen, und ich bin immer ein großer Fan davon, Security als kulturelles Gut auch zu sehen, und es ist ein Journey.
Dein Digital Hack.
Security als kulturelles Thema aufzusetzen. Das als Ziel sich zu nehmen, ne? Als
Genau,
Organisation finde ich cool.
ja,
Super,
ja.
ja.
Ich war Interims-CISO mal bei einer Organisation, die hatte einen Hacking-Anfall davor, bevor ich dort reingekommen bin. Und ich wurde mit Geld und für Budgets überschwemmt. Ich habe dort erstmal der Geschäftsführung und den Anteilseignern gesagt, jetzt machen wir es Schritt für Schritt. Wir können nicht alle Kontrollen auf einmal umsetzen, weil die Organisation muss mitkommen und mitwachsen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich auch, dass wir hier auch, wir hatten das Thema No Bullshit angesprochen. Für mich ist es ganz wichtig, natürlich hätte ich auch als Berater sagen können, ja super, kriegen wir die ganzen Budgets, aber das hätte der Organisation nicht geholfen. Und deswegen ist das auch ein Journey, und am Ende des Tages haben wir dann eine Roadmap erstellt, die wir dann umgesetzt haben innerhalb von 3 Jahren.
Also finde ich ein tolles Beispiel, was mich, wir hatten uns auch unterhalten, als ich in Frankfurt war, hast du gesagt, wir gehen auch häufiger bei Projekten vor, dass wir szenariobasierte Projekte oder Denken ansetzen. Das müssen wir in manchen Projekten. Und ich schreibe ja gerade ein neues Buch und das ist tatsächlich eine der Kern. Fähigkeiten einer Führungskraft von heute, von morgen oder überhaupt jemand, der in dieser krisengebeutelten Zeit erfolgreich agiert, so dass man sich nicht überraschen lässt, dass man nicht Opfer wird, sondern Szenarien sozusagen baut, was könnte passieren im Extremfall, wenn es sich um kritische Projekte handelt und wie könnten wir da schon gewappnet sein? Was gibst du Führungskräften damit auf den Weg zu dem Stichwort szenariobasiertes Denken? Weil das verbindet so eure praktische Arbeit mit dem, was die Führungskraft der Zukunft, wenn sie sich nicht zum Opfer macht und überrascht werden möchte von der nächsten Krise wieder, wie sie da schon unter Umständen entgegenwirken kann. Gibt es da etwas?
Ja, das finde ich, ja, also wir unterstützen, ich darf da immer sehr viel lernen von unseren Friendly Hackern. Wir haben in den letzten 4,5 Jahren es geschafft, zu einem der renommiertesten Hackers, sozusagen Friendly Hackers in Deutschland aufzubauen. Das Team ist rund um meinen Kollegen Nikolai Decker, und dort profitiere ich von den Szenarien. Ich frage die dann immer, wie seid ihr denn erfolgreich in das Unternehmen gekommen? Erzählt mir dann lustige Geschichten, verkleidet als Putzkolonne kommt man immer rein, oder wenn man eine Leiter in der Hand hat, wird einem auch noch schön die Tür geöffnet, und dann ist man drin, und dann kann man versuchen, die Systeme zu hacken. Das könnte noch weitergehen, indem man zum Beispiel Lieferanten weiß, und indem man Supply Chain Attacks macht und Angriffe versucht, also indem man sich ausgibt als Dienstleister. Ransomware-Angriffe sind natürlich auch immer an der Tagesordnung. Dort haben wir zum Beispiel eigene Simulationen. Wir haben eine eigene Software geschrieben, die ist harmlos, aber die verschlüsselt. Also das können wir auch immer entschlüsseln, zum Beispiel am Laufwerken. Daten und wir zeigen einfach, dass die unerkannt wurde von den Antivirenprogrammen, die der Kunde zum Beispiel hatte. Was wir auch ganz viel durchführen, sind solche Krisenübungen und Simulationen. Da spielen wir dann im Endeffekt als Planspiel das durch mit den wesentlichen Entscheidern der Organisation, um diese Krisenübungen sozusagen zu testen. Und meistens geht es da gar nicht um die Technik, sondern meistens sind die Probleme in der Kommunikation, Entscheidungsfindung und auch, wie man priorisiert, in Stresssituationen sozusagen die Leute rechtzeitig, am Tisch hat. Einfache
Das,
Beispiele: Der
ja.
Dienstleister ist nicht verfügbar nach 17 Uhr. Was mache ich? Ich bin aber angewiesen auf den Dienstleister. Genau, und das sind spannende Diskussionen, die wir da regelmäßig führen dürfen. Und wir haben im letzten Jahr beispielsweise, ich glaube, 50 Krisenübungen durchgeführt. Und davon waren primär die Krisenübungen auf Ransomware, weil das ist die Bedrohung, die omnipräsent für die meisten Organisationen ist, weil die Verfügbarkeit der Systeme und der Organisation vor allem ist oft sehr wichtig, oft wichtiger als die Vertraulichkeit.
Großartig. Also das erinnert mich auch, dieses als Putzkolonne verkleidet ins Unternehmen hinein. Das finde ich natürlich sehr spannend. Ich habe dazu was gehört, was teilweise bei neuen Kandidaten im Bewerbungsgespräch in USA gemacht wird, dass diese Bewerbungsgespräche gar nicht von der Führungskraft selber geführt werden, sondern von der Assistentin. Und entweder gibt sich die Assistentin tatsächlich als Assistentin aus und lässt die emotionale Intelligenz walten bei dem Bewerber für höhere Positionen und gibt gleichzeitig auch Hintergrundinformationen, wie sie behandelt wurde, oder sie geht tatsächlich als eine Art CEO, aber gepaart mit hoher emotionaler Intelligenz rein und gibt ihre externen View sozusagen oder ihre externe Meinung zu dem Kandidaten preis. Das erinnert mich bei euch an die Putzkolonnen, die versuchen dann reinzukommen und da tatsächlich ja an Daten oder an die Hardware sogar zu kommen, ne? Das habe ich richtig verstanden.
Genau,
Mega.
und wenn ich das im Bewerbungsprozess vielleicht aufgreifen darf,
Ja.
wir haben bei uns nicht immer die Möglichkeit, aber wenn wir die Möglichkeit haben, laden wir die Kandidatinnen und Kandidaten zu uns ein. Und beispielsweise, als ich mich vor 5,5 Jahren beworben habe, da hatte ich das Interview mit meinem derzeitigen Partner, der auch Geschäftsführer ist, Pierre Lamouille. Dann sind wir recht angenehm durch das Interview und durch die Case Study gegangen. Und danach wurde mir angeboten, noch eine Currywurst zu essen mit dem Team und eine Runde Tischtennis zu spielen. Und am Ende des Tages war das eine sehr entspannte Atmosphäre, eine entspannte Möglichkeit, die Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Natürlich wurde ich auch gechallenged, ob passt der Julian in das Team hier hinein? Wie reagiert der Julian, wenn er beim Tischtennis verliert? Kann er mit Frustration umgehen? Und das versuchen wir dann bei dem einen oder anderen Bewerber oder Bewerberin auch durchzuführen. Natürlich sind wir mittlerweile so groß, dass wir nicht immer mit jedem Tischtennis spielen können, aber das ist ein wichtiger Bestandteil, dass das Team im Bewerbungsprozess mit eingebunden ist. Also bei meinen Bewerbern ist immer eine Stufe mit dem Team, dass das Team die Person kennenlernt. Und dann habe ich meistens das Zweitgespräch, wo ich die Case Study mit einem weiteren Manager aus meinem Team durchführe, mit dem Bewerber oder der Bewerberin. Und das ist mir ganz wichtig, aber auch vorab vom Team das Feeling zu bekommen, passt die Person zu uns.
Klar, das machen ja schon viele Unternehmen, aber sehr interessant finde ich den Ansatz von euch. Wir spielen unter Umständen auch mal eine Runde Tischtennis mit dem und schauen, wie ist die Frustrationsgrenze oder was passiert, wenn er oder sie verliert. Das finde ich natürlich einen sehr interessanten Ansatz, muss ich sagen. Mensch, ich fand das mega spannend, was du uns von eurer Kultur mitgeben konntest. Ich finde das ja immer mega interessant, wenn Menschen, die so technisch unterwegs sind, so viel Herz für Menschen mitbringen. Und auf der anderen Seite ist es aber so, wir durften bei euch hinter die Kulissen schauen. Wir durften ja technisch als auch kulturell einen Ratschlag zum Schluss für alle Führungskräfte da draußen in einem Satz. Was würdest du sagen?
Ich glaube, was ich eingangs gesagt habe, Leuten Autonomie geben und machen lassen Und wenn sie Fehler machen, für sie da sein, mit ihnen helfen, die Fehler zu Revue zu passieren und dann, dass die Leute das besser machen können in der Zukunft.
Mega. Ganz herzlichen Dank, lieber Julian. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder lauscht. Und insofern ganz viel Energie nach da draußen. Und Julian, tausend Dank, bis demnächst in Frankfurt.
Danke.
Tschüss.
Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.